Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Annette Riedel.
Herzlich willkommen. In der kommenden halben Stunde geht es um das Thema sichere Ernährung. Dazu begrüße ich den Agrar- und Osteuropa-Experten beim Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, Per Brodersen. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Frau Riedel.
Herr Brodersen, die Ukraine ist ein wichtiger Getreideproduzent, das haben wir inzwischen alle gelernt. Und so ist dann auch Tatsache, dass Kiew sich von Europa nicht nur schwere Waffen wünscht, sondern Brüssel hat in der vergangenen Woche auch eine Liste bekommen mit der notwendigen Hilfe für den wichtigen ukrainischen Agrarsektor. Mit der entsprechenden Unterstützung könnte auf 50-70% des ukrainischen Bodens trotz des Krieges heute gesät und morgen geerntet werden, so heißt es. Zu wünschen wäre das natürlich, aber ist das aus Ihrer Sicht reines Wunschdenken?
Die Rolle der Ukraine für die globale Ernährungssicherung ist von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Die Ukraine verdient hier jedwede mögliche Unterstützung. In der Tat sehen wir gegenwärtig verschiedene Flaschenhälse, was die Agrarproduktion anbelangt. Wir müssen uns vorstellen, wir haben kriegerische Handlungen in der Ukraine, die Felder verwüsten, die Zugangswege verwüsten, die Logistik gefährden und die natürlich vor allen Dingen auch Arbeitskräfte binden, einmal ganz trocken gesprochen. Was die Ukraine jetzt benötigt, ist neben Saatgut und Dünger und Pflanzenschutzmitteln vor allen Dingen jetzt Treibstoff, um die Felder bestellen zu können mit Maschinen. Der Mechanisierungsgrad in der Ukraine ist sehr hoch. Und es geht auch darum, dass natürlich in der Viehwirtschaft weiterhin die Anlagen, die Melkanlagen und so weiter betrieben werden können, um auch die tierische Produktion nicht unter die Räder geraten zu lassen.
Das heißt, man muss einen Totalausfall nicht befürchten, wenn es diese Hilfe gibt. Aber dann gibt es ja noch das nächste Problem, was unsere Importe aus dem Land angeht, die müssen ja irgendwie rausgeschafft werden. Und so steht dann auch auf der Wunschliste der Ukrainer, dass es Hilfe geben soll, der Europäer, um die Ernte aus der Ukraine herauszubringen.
Das ist in der Tat ein schwieriges Problem, weil die russische Seite, die die Ukraine angegriffen hat, die Exporthäfen blockiert, ja teilweise auch Seeminen einsetzt. Die ukrainische Staatsbahn hat sich ja bereit erklärt, bei der Logistik außer Landes Agrargüter zu bringen, kann aber natürlich nicht vollständig die Exportmöglichkeiten auf dem Seewege ersetzen.
Insgesamt ist die Lage auf alle Fälle im Land und außerhalb des Landes aufgrund des Krieges sehr angespannt. Die Lebensmittelrohstoffe sind teurer geworden. Das ist global der Fall, nicht nur, aber auch wegen des Krieges. Zum Teil ist es so erheblich teurer geworden, dass sich manche das schon gar nicht mehr leisten können, die Lebensmittel zu bezahlen. Die Vereinten Nationen sprechen von einem durchschnittlichen Anstieg der Preise von 12% allein von Februar auf März. Durchschnittlich, wie gesagt. Und diese erhöhten Preise treffen natürlich auch die Ukrainer selbst. Wie steht es denn um die Ernährungssicherheit für die Bevölkerung dort?
Wir können bislang noch keine Versorgungsengpässe in der Breite des Landes bislang und Gott sei Dank beobachten.
Aber es sind doch Lager zerstört, es sind Fabriken zerstört. Also wenn es vielleicht auch augenblicklich noch kein Problem ist, es droht.
Wir haben in der Tat ein Problem zu vergegenwärtigen, wenn es um die Lagermöglichkeiten für die Ernte von diesem Jahr geht, dass noch nicht eindeutig geklärt ist, in welcher Weise, in welchem Umfang eine einzubringende Ernte gelagert werden kann. Hinzu kommt, Sie haben vollkommen recht, das Problem, inwiefern die Ernte 2022 für die Lebensmittelproduktion in der Ukraine zur Verfügung stehen kann. Was weiterhin mit der Ukraine funktioniert, sind natürlich die Lebensmittelimporte. Aber wenn wir uns daran erinnern, welche Hilfe gerade auch aus der Europäischen Union an die Ukraine geht, dann sind das eben auch Lebensmittellieferungen und das nicht ohne Grund.
Russland und die Ukraine zusammen exportieren global ungefähr 30% des Weizens, 20% des Mais. Ein Ausfall hätte eben auch katastrophale Folgen in vielen anderen Ländern der Welt. Steigende Lebensmittelpreise, auch da nochmal die UN, die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation, schätzt, dass die Steigung von bis zu 20% hoch sein könnten. Auch das wie der Durchschnitt, andernorts noch sehr viel mehr. Und in manchen Ländern wird damit das Essen unerschwinglich. Denn im globalen Süden geben die Menschen teilweise 80% ihres zur Verfügung stehenden geringen Einkommens für Lebensmittel aus. Haben die UN recht, wenn man global fürchten muss, dass 8 bis 13 Millionen Menschen zusätzlich hungern könnten aufgrund des Krieges?
Ich fürchte, dass die Einschätzungen der UN möglicherweise eintreten können und wir uns auf eine schlimme Hungersituation tatsächlich einstellen müssen. Erschwerend kommt nämlich hinzu, dass die internationalen Organisationen ihre Notfallrationen eben auch vor allen Dingen aus russischer und ukrainischer Produktion bislang gedeckt haben, die jetzt aus verschiedenen Gründen geringer ausfallen. Zum einen das von Russland selbst und auf eigenen Wunsch erhobene Agrarexportverbot, das bis Ende Juni bislang gilt und damit schon einmal Lieferungen von Getreide ins Ausland deutlich erschwert. Und zweitens vor dem Hintergrund der kriegerischen Handlungen in der Ukraine die geringeren Produktionsmöglichkeiten und die, wir hatten darüber gesprochen, die geringeren Ausfuhrmöglichkeiten für ukrainisches Getreide.
Sie sagten, ist die Welternährungsorganisation, die FAO, bezieht große Teile ihres Weizens, um das dann verteilen zu können, aus der Ukraine bzw. Russland. 50% sind das, glaube ich, sogar. Was bedeutet das für Länder wie Ägypten und Libanon? 90% aus der Ukraine importieren sie ihren Weizen. Syrien, Libyen, Somalia, Sudan, asiatische Länder, die Türkei, 80 bis 90%. Das Getreide kommt aus der Ukraine bzw. aus Russland.
Die Abnehmer russischen Weizens und ukrainischen Weizens ist sehr groß, vor allen Dingen im nordafrikanischen Raum, im Mittleren und Nahen Osten, aber auch in Südostasien. Zu den Ländern, die Sie genannt haben, fallen mir zusätzlich der Jemen und Indonesien ein. Also wir haben es hier mit einer großen Zahl von abhängigen Staaten zu tun, die auf solche Getreidelieferungen angewiesen sind. Es ist sehr bedauerlich zu sehen, dass der frühere Präsident Dmitri Medvedev in der vergangenen Woche darauf hingewiesen hat, wie vorteilhaft es für Russland ist, dass es seine Getreidelieferung auch als Waffe einsetzen kann.
Nun wissen wir ja, dass in Jemen sowieso schon die FAO Schwierigkeiten hatte, bevor der Krieg begann, die vielen, vielen hungernden Menschen aufgrund des dortigen Krieges ernähren zu können. Das heißt, dass die Bereitschaft international die FAO entsprechend mit Geldern zu unterstützen enorm wachsen muss, wenn nicht diese große Anzahl von hungernden Menschen, zu denen ja ohnehin fast 800 Millionen Menschen weltweit, die hungern, hinzukommen soll.
Wir müssen in der jetzigen Situation alle Anstrengungen ergreifen, um eine Zuspitzung der Hungersituation in den Ländern, die von ukrainischer und russischer Getreidelieferung abhängig sind, zu vermeiden. Und wir müssen uns für die Zukunft überlegen, wie wir die agrarische Produktion in den entsprechenden Ländern neu gestalten können, wie wir sie stärken können, auch vor dem Hintergrund der Klimakrise und einer Zuspitzung von Handelspolitiken, wie wir sie jetzt auch gerade vor dem Hintergrund des russischen Kriegs gegen die Ukraine beobachten.
Ich glaube, es hat so eine Art Bewusstseinsschub mit diesem Krieg gegeben, nämlich welche wichtige Rolle die Exporte von landwirtschaftlichen Produkten aus der Ukraine für die Ernährung in vielen Ländern der Welt spielen. Auch hierzulande ziehen natürlich die Preise an, einmal über die gestiegenen Energiepreise, denn auch bei uns müssen Lebensmittel transportiert werden. Wir brauchen Landmaschinen, wir brauchen Gewächshäuser, die müssen geheizt bzw. betankt werden. Tierfutter ist teurer geworden, weil es zu großen Teilen auch aus der Ukraine importiert worden ist. Welche Schlüsse müssen wir hier in Europa aus diesen Entwicklungen ziehen? Macht es Sinn, darüber nachzudenken, die enge globale Vernetzung im Agrarbereich aufzuknüpfen?
Ich denke, es sind verschiedene Aspekte, die wir in den Blick nehmen müssen. Zum einen geben wir in Deutschland einen relativ geringen Teil unserer Einkommen für Lebensmittel aus. Zweitens müssen wir in den Blick nehmen, dass die internationale Arbeitsteilung im Agrarsektor sicherlich sehr ausdifferenziert ist und wir auch vor dem Hintergrund der Corona-Krise gesehen haben, wie anfällig die entstandenen Lieferketten auch für die Lebensmittelversorgung
sind. Also zu ausdifferenziert? Müssen wir an dem Punkt zurücksteuern?
Ich denke, wir haben die Schwachstellen gesehen und müssen nachsteuern an einigen Stellen. Wir können Fehlentwicklungen beobachten in einigen Bereichen und müssen uns überlegen, wie wir diese in Zukunft besser aufstellen können.
Aber wie können wir uns besser aufstellen, indem wir unsere Abhängigkeiten streuen, aber immer noch abhängig bleiben, oder indem wir mehr in die Richtung gehen, das Wort, was einige benutzen zurzeit, ist Ernährungssouveränität der EU?
Wir haben gesehen, wozu die Schließung von Agrarmärkten führt. Ob wir stärker regionalisiert produzieren wollen, ist sicherlich eine Option. Wir müssen uns auf Veränderungen in jedem Fall einstellen. Und ich glaube, das wird auch zukünftig nicht nur die Art und Weise, wie wir uns ernähren, sondern auch womit wir uns ernähren, betreffen.
Auf der EU-Ebene, Herr Brodersen, ist es ja so, dass wir uns auf den Weg gemacht haben, wichtige Schritte gehen werden mit den Agrarreformen, die ab nächstem Jahr greifen werden, zu einer anderen Agrarpolitik, nachhaltiger, klimafreundlicher, weniger auf Größe setzend, weniger auf Massenproduktion der industriellen Landwirtschaft setzen. Dazu gehören auch Maßnahmen, die kurzfristig zu einem leichten Rückgang der Erträge führen könnten. In der gegebenen Situation sollten diesen Reformen aufgeschoben werden, ausgesetzt werden?
Ganz wichtig ist zu betonen, dass wir die Maßnahmen gegen die Klimakrise nicht gegen das Thema der Ernährungssicherheit ausspielen sollten.
Beides passiert das aber nicht gerade im Moment, wenn zum Beispiel der turnusgemäß Vorsitzende der Agrarministerkonferenz von Bund und Ländern, der CDU-Politiker Sven Schulze, sagt, ökologische Aspekte sind wichtig, aber für eine gewisse Zeit müssen sie in den Hintergrund treten. Dann klingt das ja doch so, als ob das ein Luxusthema für Friedenszeiten ist.
Ich bin ganz sicher, dass die Klimakrise und die Möglichkeiten, die Resilienz gegen diese Phänomene aufzubauen, sicherlich kein Luxusthema ist. Denn wir werden merken, die Situation, die durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine entstanden ist, wird hoffentlich möglichst schnell eine Lösung finden. Wobei uns aber die Folgen der Klimakrise auch noch in den nächsten 10, 20, 30 Jahren mindestens begleiten wird. Insofern ist das kein Thema, das Aufschub duldet. Es geht jetzt darum, die Potenziale, die uns moderne Agrartechnologien bieten, zum vollen Einsatz zu bringen. Das erfordert zusätzliche Investitionen mit Sicherheit. Aber wir können nicht das eine Thema gegen das andere ausspielen.
Wenn man die Landwirtschaft, Sie haben es angesprochen, anders aufstellen will, damit sie resilienter, also weniger krisenanfällig wird, muss man dann noch konsequenter, als sich in den zu gehenden Schritten schon abzeichnet, auf eine Ökologisierung der Landwirtschaft setzen, wie es zum Beispiel der BUND fordert?
Wir haben in der Diskussion eine gewisse Schwarz-Weiß-Diskussionsführung. Entweder konventionelle Landwirtschaft oder den ökologischen Landbau. Es ist unbestritten, dass der Ökolandbau ein ganz wichtiges Konzept ist, das viele Schwachstellen in der konventionellen Landwirtschaft offengelegt hat. Nun müssen wir uns überlegen, haben wir für die Ernährungssicherheit unseres Landes auch mit den Mitteln des Ökolandbaus die notwendigen Ressourcen? Wir müssen in den Blick nehmen, dass bei Ökolandbau wir mit mehr Vorernteverlusten rechnen müssen, aufgrund von Pflanzenkrankheiten, aufgrund von verstärkten Schädlingsbefall. Und dass vor diesem Hintergrund, um die gleiche Menge zu erzeugen, wir mehr Fläche benötigen. Deswegen halte ich es für sinnvoll zu schauen, ob wir nicht Elemente aus dem Ökolandbau, ein möglichst geringer Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Ökolandbau, 0%, vielleicht für die konventionelle Landwirtschaft stärker mit in den Blick nehmen. Auch das geschieht ja teilweise mittels moderner Agrartechnologien. Ich denke da an das Smart Farming, das mittels künstlicher Intelligenz ganz punktgenau Pflanzenschutz beispielsweise auf den Feldern ausbringen kann, um entsprechende Emissionen wirklich auf das Minimum zu reduzieren.
Wenn Sie Bio ansprechen, die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik der EU sieht vor, dass bis 2030 25% des Landbaus biologisch sein sollen. Pläne der Regierung in Berlin, der Bundesregierung, sehen 30% vor. Jetzt haben Sie schon angedeutet, dass es damit auch Probleme gibt, die man kennen muss, mit denen man umgehen muss. Auf der anderen Seite wissen wir doch aber auch, dass über die konventionelle Landwirtschaft eine Übernutzung, eine Verschmutzung von Ressourcen schon längst zu Ertragsausfällen führt. Nicht zuletzt auch deshalb noch mehr Ertragsausfälle, wenn wir so weitermachen, zu befürchten sind, weil die biologische Vielfalt und damit ganze Ökosysteme in Gefahr sind.
Sie haben vollkommen recht. Es geht nicht darum, einfach die Produktivität des Hektars zu steigern, sondern ihn smart zu steigern. Sprich, und da muss ich das ewige Schlagwort der Nachhaltigkeit dann doch nochmal bemühen, dass es darum geht, auf nachhaltige Art und Weise einen solchen Hektar zu bewirtschaften. Sprich, so, dass er nicht nur heute den entsprechenden Ertrag liefern kann, sondern dass der Hektar auch noch in 10 Jahren den gleichen Ertrag liefern kann. Es ist mittels moderner Agrartechnologien tatsächlich möglich, mit wenig Einsatz von mineralischem Dünger beispielsweise, mit wenig Pflanzenschutz, mit sehr dosierter Bewässerung ein Optimum aus dem Boden zu holen, was auch noch in 10 oder 15 Jahren möglich ist, um die Böden nicht zu stark in Anspruch zu nehmen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir reden Tacheles mit dem Agrar- und Osteuropa-Experten beim Ostausschuss der deutschen Wirtschaft, Per Brodersen, zum Thema sicherer Ernährung. Um das Optimum aus den Böden herauszuholen, sagen viele, sollte man eben nicht nur auf KI, auf Smart Farming und Ähnliches setzen, sondern auf Aspekte des ökologischen Landbaus. Es geht zum Beispiel um Eiweißpflanzen, sogenannte Leguminosen. Klee gehört dazu, Luzerne gehört dazu. Die können Phosphate binden, die können damit eine Art der Gründüngung übernehmen. Die können gleichzeitig Futtermittel liefern, sind bodenverträglich, nachhaltig in dem von Ihnen beschriebenen Sinne. Müsste man nicht viel mehr, wie Ökobauern es auch fordern, auf EU-Ebene auf eine Förderung solcher Leguminosen, Eiweißpflanzen setzen?
Die Förderung von Eiweißpflanzen ist sicherlich ein ganz wichtiges Ziel. Und die Nutzung von moderner Landtechnik mit künstlicher Intelligenz schließt natürlich den Anbau von Eiweißpflanzen überhaupt nicht aus. Ganz im Gegenteil. Wofür benötigen wir die entsprechenden Anbauflächen? Ich denke, hier steht uns eine größere Diskussion auch noch bevor. Wollen wir die Effizienz der angebauten Pflanzen nutzen für den Tank, indem wir bestimmte Getreidesorten für die Bioethanolnutzung nutzen? Oder soll es lieber doch direkt auf den Teller gelangen, was wir auf den Feldern anbauen? Soll es für die Tierernährung genutzt werden? Ich glaube, hier müssen wir uns auf zumindest Diskussionen vorbereiten, wie wir zukünftig und wofür wir zukünftig landwirtschaftliche Produktion betreiben wollen.
Ist das nicht überhaupt die Stellschraube, an der man jetzt am schnellsten drehen kann? Selbst die Grünen sind dafür, zu sagen, weniger für den Trog allerdings auch, also weniger Futtermittel, weniger Fleisch, aber weniger für den Tank produzieren und dafür mehr auf den Teller. Auf diese Art und Weise lässt sich, wenn man weniger Biotreibstoffe produzieren würde, vielleicht am ehesten die Nahrungsmittelproduktion steigern. Und der Nutzen, das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, der Nutzen für den Klimaschutz über Biotreibstoffe ist gering, ja im Zweifel unter dem Strich, wie neuere Studien sagen, sogar eher schädlicher für den Klimaschutz.
Wenn wir überlegen, wie viel Anteil Biomasse für die Bioethanolproduktion und damit letztendlich für den Energieverbrauch in Deutschland hergestellt wird, lässt sich die Frage stellen, können wir an anderer Stelle den Energieverbrauch reduzieren? Wir kommen dabei wieder in das Feld der Diskussion von einem Tempolimit beispielsweise in diesen angespannten Zeiten. Wir kommen in Richtung der Diskussion, ob wir angebautes Getreide, ob wir den angebauten Mais, ob wir ihn für die Energieproduktion nutzen wollen, ob er in die Tierfütterung gehen soll, ob wir überhaupt noch ein so großes Maß an Viehhaltung in Deutschland benötigen und uns in Zukunft leisten können. Denn wir wissen auch, dass der Wirkungsgrad, so möchte ich es mal nennen, von verfüttertem Mais geringer ist als der, wenn er für die Lebensmittelproduktion genutzt wird.
Die Frage steht im Raum. 60% der Böden bei uns werden für den Anbau von Futtermitteln genutzt. Was ist denn Ihre Haltung zu dieser Frage? Fleischkonsum zurückfahren?
Wir haben seit den 60er Jahren einen starken Anstieg des Fleischkonsums in Deutschland zu verzeichnen gehabt. Das ist eine Entwicklung, die den wirtschaftlichen Wohlstand des Landes nachzeichnet. Ich denke aber, dass wir gerade vor dem Hintergrund der jetzigen Situation, wo wir mit Energieengpässen rechnen müssen, wo wir uns ernsthaft die Frage nach Ernährungssicherheit stellen müssen, auch mit Blick auf die Europäische Union, auch wenn wir keinen Hunger zu befürchten haben, Gott sei Dank, dass wir von einigen liebgewonnenen Gewohnheiten möglicherweise Abstand nehmen müssen. Das bedeutet nicht den totalen Verzicht auf das Schnitzel am Dienstag und am Freitag oder am Samstag, aber ich denke, das jetzige Maß an Fleischkonsum ist zumindest eine Überlegung wert, weil wir ja auch an der Fleischproduktion an der einen oder anderen Stelle auch Fehlentwicklung beobachten.
Der landwirtschaftliche Teil, Herr Brodersen, des Green Deals der EU-Kommission zum Klimaschutz, Farm-to-Fork-Strategie oder auf gut Deutsch vom Erzeuger zum Verbraucher-Strategie, sieht einige erhebliche Eingriffe in die Art und Weise, wie Landwirtschaft funktioniert, bei uns vor. So sollen die Pestizide und die Düngemittel bis 2030 halbiert werden. Und es sollen auch mehr Flächen begrünt, also für die landwirtschaftliche Bebauung, stillgelegt werden, künftig 4%. Sind das Dinge, von denen man sagen muss, wünschenswert, aber im Moment nicht machbar?
Die Richtung stimmt in jedem Falle. Sie verlangt der Bauernschaft einiges ab. Sie verlangt auch der Gesellschaft einiges ab. Wir hatten über den Verlust von liebgewonnenen Gewohnheiten gesprochen. Aber vor dem Hintergrund der jetzigen Entwicklungen, glaube ich, ist es ein guter Anlass, sich einmal neu dem Thema der Lebensmittelsicherheit und der Ernährungssicherheit zu widmen.
Aber der Bauernverband war schon von Anfang an gegen diese Art von Reformen, hat jetzt noch mal betont, wir können uns das nicht mehr leisten. Und auch das EU-Parlament hat sich dafür ausgesprochen, dass man zumindest für eine gewisse Zeit die Regeln für die sogenannten ökologischen Vorrangsflächen beziehungsweise für die stillgelegten Flächen, dass man die aufschiebt und vorübergehend aussetzt.
Der jetzige Vorschlag, die bisherigen ausgesparten Flächen für die Tierfutternutzung zu mobilisieren, ist, denke ich, ein guter Kompromiss, weil er natürlich das jetzt noch laufende Geschäft, wenn ich das so sagen darf, stützt, weil die Futtermittelpreise gerade deutlich angezogen haben aufgrund der schwierigen Liefersituation für ukrainischen Mais, der ja sehr wichtig für die Tierfutterproduktion ist. Es verweist auf ein weiteres Problem, das wir natürlich in Deutschland haben. Die niedrigen Preise für Lebensmittel, dass es in der landwirtschaftlichen Produktion sehr oft anzutreffen ist, dass nur noch über Masse betriebswirtschaftlich sinnvoll gewirtschaftet werden kann, dass über Masse nur noch Gewinne gemacht werden können, die für die landwirtschaftliche Produktion natürlich wie überall in der Wirtschaft von zentraler Bedeutung ist. Ich glaube, an dieser Stelle wird auch der Verbraucher zukünftig sorgfältiger abwägen müssen, wofür er sein Geld ausgibt, sodass auch die landwirtschaftliche Produktion stärker von einer qualitativ hochwertigen Produktion profitieren kann.
Aber ich muss noch mal zurückkommen auf die Stilllegung von Flächen, wo jetzt eben gesagt wird von interessierter Seite, Bauernverband war ein Stichwort, das konnten wir uns nicht mehr leisten, wir müssen mehr Lebensmittel produzieren. Also auch diese Flächen, Vorrangsflächen, stillgelegte Flächen, Wiesen und ähnliches nützen, inklusive Pestiziden, Düngemitteln und alles, was dazugehört. Jetzt gibt es Studien, die belegen, dass damit nur ein ganz extrem geringer Mehrwert für die Lebensmittelproduktion geschaffen werden könnte. Von 4,4% mehr Lebensmittel in der EU ist die Rede und bei der weltweiten Produktion wären es nur 0,4%. Ist es die Gefährdung der Artenvielfalt, die Gefährdung von Ökosystemen und damit die nachhaltige, längerfristig gedachte Lebensmittelsicherheit wert, für einen kurzfristig geringen Zuwachs bei der Lebensmittelproduktion in Frage zu stellen?
Ich glaube, es war Winston Churchill, der gesagt hat, lasse niemals eine Krise ungenutzt. Und ich denke, so sollten wir uns auch jetzt verhalten. Wir werden in Zukunft nicht darum herumkommen, stärker auf nachhaltige Produktionsweisen zu setzen. Die jetzige Situation für kurzfristige Pausierungen von Reformen zu nutzen, halte ich für problematisch.
Wir haben vorhin kurz über den Fleischkonsum und liebgewonnene Gewohnheiten gesprochen. Es hat im letzten Jahr eine Zukunftskommission Landwirtschaft gegeben, in der sowohl Bauernverbände als auch Naturschützer vertreten waren. Auch da kam die Empfehlung, den Fleischkonsum zurückzufahren. Eine Gewohnheit, mit der auch unter den jetzigen Bedingungen, trotz der vielen Studien, die es gibt, trotz Klimaschutz und Fridays for Future und so weiter, ganz offenbar nicht schnell zu brechen sein wird, obwohl der Fleischkonsum auch in Deutschland zurückgeht.
Ich denke, hier wird es ganz wichtig sein, Lust auf Neues zu wecken. Welche Alternativen haben wir zum Fleischkonsum? Das ist eine Wahl, die jeder Verbraucher für sich selbst treffen kann. Aber wir hatten darüber kurz gesprochen, die Ertragslage für die landwirtschaftliche Produktion, was tatsächlich erwirtschaftet werden kann, ist meiner Meinung nach die zentrale Stellschraube. Was nichts kostet, ist wenig wert. Und ich denke, das gilt auch in Sachen Fleischkonsum. Möchte ich jeden Tag mein Schnitzel verzehren, muss es deswegen entsprechend günstig im Supermarkt zu kaufen sein. Oder sage ich, mir genügt ein Schnitzel dreimal in der Woche, vielleicht sogar noch weniger. Und dafür zahle ich entsprechend mehr und es schmeckt dadurch auch deutlich besser.
Kunstdünger wird nach wie vor verwendet, eben nur in der biologisch-ökologischen Landwirtschaft nicht. Allein durch den Kunstdünger werden 20% der CO2-Emissionen im Agrarbereich emittiert, wenn man die gesamten Lieferketten global mit einbezieht. Das entspricht 2,5% der globalen Treibhausemissionen. Jetzt ist Kunstdünger auch teurer geworden. Man braucht zum Beispiel Gas zum Teil für die Produktion. Damit steigern sich auch die Kosten der Nahrungsmittelrohstoffe. Muss man nicht bei den Einschränkungen, die Sie schon angesprochen haben, trotzdem mehr auf Bio setzen als bisher geplant? Schon allein deshalb, weil es eben nicht nur um den Schutz der Böden und damit der mittel- und langfristigen Nahrungssicherheit geht, sondern auch, weil Kunstdünger schlicht und ergreifend zu teuer ist und klimaschädlich.
Der ökologische Landbau mit all seinen Vorteilen hat einen gewichtigen Nachteil, das ist die relativ geringe Produktivität pro Hektar, sodass wir mehr Flächen benötigen, um die gleiche Menge an Lebensmitteln zu erzeugen.
Aber geht die Produktivität nicht bei der konventionellen Nutzung tendenziell zurück, weil Böden übernutzt werden, weil eben die ganzen Systeme, wir müssen ja auch Insekten haben, die bestäuben können, in Gefahr geraten?
Das ist richtig, wenn Sie von diesem anderen Extrem ausgehen. Ich bin davon überzeugt, dass ein Mittelweg absolut möglich und auch notwendig ist. Jenseits der einen Ausrichtung auf Ökolandbau und der anderen Richtung einer konventionellen Landwirtschaft, die auf den starken Einsatz von mineralischem Dünger beispielsweise setzt. Auch hier wieder der Verweis auf moderne Agrartechnologien, die dazu beitragen können, bei ganz geringem Einsatz von mineralischem Dünger trotzdem optimale Erträge zu sichern. Das ist wichtig für den Landwirt, wenn er weniger Dünger ausbringen kann und dementsprechend auch weniger für Dünger ausgeben muss, was in diesen Zeiten der stark gestiegenen Düngerpreise natürlich von besonderer Bedeutung ist.
Sie sehen also keinen Zielkonflikt zwischen Klima- und Umweltschutz auf der einen Seite und Ernährungssicherheit von morgen und übermorgen auf der anderen Seite.
Ich sehe hier keinen Zielkonflikt insofern, als dass die eine Krise nicht dadurch verschwindet, dass wir uns der anderen Krise ausgiebig widmen. Wir müssen das Potenzial beider Krisen für unsere Landwirtschaft erkennen, das Potenzial zur Veränderung, für eine Stärkung der landwirtschaftlichen Produktion mit Blick auf die schwierigen Situationen, die wir vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine und der Klimakrise gegenwärtigen. Und natürlich, das als drittes, natürlich auch vor dem Hintergrund der nach wie vor angespannten Lieferketten durch die Corona-Krise.
Sagt der Agrar- und Osteuropa-Experte beim Ostausschuss der deutschen Wirtschaft. Vielen Dank, Per Brodersen.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.